Also schönen guten Abend, 30C3. Heute ist das Thema Kryptographie nach Snowden und wir leben in einer Welt, wo man, sagen wir mal, berechtigterweise Angst vor Überwachung haben muss. Ich denke, wir haben da schon lang gewarnt, aber jetzt durch die neuen Entwicklungen, diese völlig aus dem Ruder gelaufene NSA oder in anderen Ebenen die wieder diskutierte Vorratsdatenspeicherung, sind wir wirklich in einem Szenario, wo es sehr wichtig ist zu überlegen, auf was man sich eigentlich noch verlassen kann. Und aus diesem Grund will ich, obwohl es wahrscheinlich dramaturgisch nicht nach dem Lehrbuch ist, mit einer guten Nachricht anfangen. Die gute Nachricht ist, die wissenschaftlich starke Kryptographie hält. Die scheint auch durch die NSA nicht brechbar zu sein und erlaubt mir ein bisschen eine schnippische Anmerkung für die Menge an Mitteln und Mathematikern, die die NSA auf die Krypto draufschmeißt, sind die Ergebnisse bis auf 2 oder 3 Stellen nicht besonders beeindruckend. Bruce Schneier hat es irgendwie schöner und auch treffender wahrscheinlich zusammengefasst: Vertraut der Mathematik, Verschlüsselung ist dein Freund. Als Hacker möchten wir anmerken, aber möglicherweise einer der wenig übrig gebliebenen Freunde, die wir haben. Es ist schon ein bisschen aufregend und Mathematiker macht es natürlich gute Laune, dass Kryptographie dafür sorgt, dass wir auf dem fingernagelgroßen Gerät, nämlich einer EC-Karte zum Beispiel, dem Geldchip, oder mit wenigen Programmierzeilen Daten verschlüsseln können, dass auch alle Geheimdienste, wenn sie zusammenarbeiten, nicht da besonders weit kommen. Das ist der eine Punkt, der uns, glaube ich, ein bisschen besser dastehen lässt. Der zweite Punkt ist nicht weniger wichtig. Der zweite Punkt ist, wir müssen reinschauen, ob wir nicht trotzdem betrogen und hintergangen werden. Also aus diesem Grund ist freie Software oder zumindest lesbarer Code absolut notwendig, um sichere Systeme zu haben. Aber da kommt die gute Nachricht, wenn man normalerweise irgendwo hört, wir haben eine Lösung für alles, das ist sicher, das ist mathematisch fundiert, dann ist immer die Frage, dann wird es teuer. Wir leben in der Informatik in der schönen Welt, dass man eigentlich guten Gewissens nur die Sachen empfehlen können, die nichts kosten. Genauer gesagt freie Software, weil sie auch neben anderen Sachen die Möglichkeit hat, dass wir Probleme selber in die Hand nehmen und selber lösen, was bei nur lesbarem Source Code nicht der Fall ist. Also insofern eine ganz angenehme Situation scheinbar. Um ein paar Codebeispiele zu machen, rutscht an einer oder anderer Stelle nochmal da Sie raus. Das ist also keine Hackerbeleidigung, wie es irgendwie früher interpretiert war. Ich versuche es auch besser zu machen. Oh, ich habe jetzt aber tolle Farbeffekte da. Beeindruckend. Die zentralen Algorithmen, die da an der Wand sind, das sind wirklich Sachen, die mit sehr kleinen, eleganten Formeln zu leisten sind. Also sowohl RSA ist wenige Tastatureinschläge und auch die Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, der auch diese Perfect Forward Secrecy Eigenschaften hat, ist auch mit wenigen Zeilen zu machen. Und das ist auch wirklich mir relativ wichtig. Wir haben, die Kryptoverfahren sind Verfahren, die relativ leicht zu durchschauen und analysieren sind. Natürlich nicht ins jede Detail, aber man sieht hier sind keine seltsamen Parameter, wo man prüfen müsste, ob die in Ordnung sind. Insofern ist bei diesen einfachen Verfahren es deutlich angenehmer als zum Beispiel bei elliptischen Kurven, die wir später nochmal diskutieren. Was ist jetzt natürlich passiert nach Snowden? Ich habe den Untertitel gehabt, mittelmäßige Krypto-Apokalypse. Vielleicht sollte man das genauer formulieren, wir haben eine Apokalypse der mittelmäßigen Kryptographie. Kurz, Krypto, wo die Wissenschaft gewarnt hat, dass er eventuell problematisch ist, sind problematisch. Umgekehrt die kryptografischen Empfehlungen, die wir gegeben haben, da müssen wir relativ wenig ändern. Wladimir Putin hat gelästert, dass Kryptographie oder genauer gesagt Spionage das zweitälteste Gewerbe der Welt ist. Kann man sicher diskutieren, Mathematik ist aber halt vielleicht sogar noch ein Tick älter. Und aus dem Grund können wir halt sagen, dass wir, lange Zeit darüber nachgedacht haben, was wir machen. Und insbesondere die Bedrohungsmodelle müssen wir nur sehr wenig modifizieren. Warum? Eine der Hauptdefinitionen von Kryptographie von Ron Riebes bedeutet, Kryptographie ist Kommunikation in Anwesenheit von Gegnern. Also, um es ein bisschen zu formalisieren, wir gehen in der Kryptographie eigentlich immer davon aus, dass ein Angreifer alle Nachrichten abhören kann. Meisten Protokolle sagt man sogar, dass sie beliebig geändert werden können. Und wir gehen davon aus, dass der Angreifer sehr mächtig ist und sehr viel Geld zur Verfügung hat. Das ist das Modell. Das ist das Modell, das zum einen natürlich aus der Ingenieursrichtung geht, lieber etwas Sicherheitsspielraum, zum anderen halt, die Bedrohungsmodelle wirklich genauso sind, wie sie jetzt von Snowden aufgedeckt wurden. Nach Snowden wissen wir als Kryptografen jetzt ganz genau, nicht nur das abgehört werden wird, sondern wir wissen, an welcher Kabelstelle. Wir wissen nicht, dass Milliarden zur Verfügung gestellt werden, sondern wir wissen es auf den Cent genau. Das ist alles hochinteressant, aber wissenschaftlich betrachtet schlicht und einfach nicht viel mehr als eine Fußnote. Oder, das ist eine Mühe, die ich mir jetzt machen muss, übernächstes Semester in meiner Erstsemester-Mastervorlesung habe ich eine Aufgabe drin, da rechnen die Studenten seit Jahren mit 1 Milliarde, ich werde jetzt eventuell die neuen Zahlen einbauen, aber so großartiges Ändern ist es nicht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, also vielleicht auch noch ein paar Unterstützungen. Ich habe mir jetzt mal einen Spaß gemacht, vor genau 10 Jahren habe ich ein bisschen an der Kryptographie vom Kryptofon mitgearbeitet und habe geguckt, was wir damals reingeworfen haben. Diskretes Logarithmusproblem mit 4096 Bit und Perfect Forward Secrecy. Wir haben zweimal SHA-256 angewendet, wo einmal gereicht hätte. Wer Bitcoin zu Hause hat, weiß, dass Bitcoin eine ähnliche Entscheidung getroffen hat. Wir hatten AES mit 256 Bit-Schlüsseln und weil wir damals der Meinung waren, wir haben noch ein bisschen Performance übrig, haben wir nochmal Two-Fish verknüpft mit einer einfachen XOR-Verknüpfung. Diese einfache XOR-Verknüpfung hat einfach diese nette Eigenschaft, dass ein Angreifer damit beide Verfahren brechen muss. Also wenn wir anders die Sachen kombinieren, dann muss man ein bisschen aufpassen, aber dieses läppische XOR sorgt dafür, dass ein Angreifer dann Two-Fish und AES beides brechen muss, wofür ich ihm viel Spaß wünsche. 2013, 4096, Hash-Funktionen würde ich heute dazu neigen, 512 Bit gleich zu nehmen und AES wieder mit 256 Bit, also in Anführungszeichen nichts Neues, nicht ganz. Die Kryptoverfahren, ich glaube, es ist jetzt mal eine Folie, die relativ deutlich ist. Normalerweise mache ich nicht so viel Multimedia, aber da war es mir irgendwie angemessen. Sachen, wo ausgewachsene Kryptografinnen und Kryptografen kein gutes Bauchgefühl hat, sind wahrscheinlich kaputt. Und RC4 ist, glaube ich, für uns als Hackergemeinde ein ganz besonders interessantes Bild, das wir haben. Warum? Weil wir RC4 lieben, geben wir es offen zu. Es ist ein Geniestreich von Ron Riebes, wo selbst der Kryptograf mit der größten Klapper einfach nur ehrfurchtvoll davon sitzt und sagt, ey, auf so Ideen möchte ich auch mal kommen. Es ist ein genialer Geistesblitz, es sind ganz wenig Zeilen, es ist unheimlich elegant, es ist unheimlich schnell, es sind wenige Programmierzeilen und für uns auch wichtig, man könnte es notfalls mit Spielkarten implementieren. Also es ist ganz anders als andere Kryptoverfahren und es ist sehr viel hübscher. Allerdings hat man da natürlich ein Problem. Es ist hübsch, weil es ganz anders konstruiert ist als andere Algorithmen. Das bedeutet, hier könnte eventuell ein Totalschaden reinkommen, der mit langweiligen Konstruktionen, die man schon jahrzehntelang verstanden hat, eigentlich nicht drohen. Und da war eigentlich die Forschung schon so, dass also sehr viele Leute da doch einige Erfolge gemacht haben. Auch DJ Bernstein hat ein paar gute Ergebnisse gemacht. Aber kritisch wurde halt irgendwie die Sache, als ich am 5. September aus dem Bett geklingelt wurde wegen der Interviewanfrage früh morgens. Naja, also für normale Leute nicht ganz früh morgens, aber für mich halt in dem Fall. Und da habe ich eigentlich auch nur ein Wort gehört, dass die NSA in Echtzeit mithören kann. Und da war halt dann die Frage, was kann die NSA dann brechen? RSA 1024 ist sicher auch ein kritisches Verfahren, aber Echtzeit brechen, das riecht verdammt nach RC4. Und ich war dann hinreichend penetrant und habe dafür gesorgt, dass in der Endversion diese RC4-Vermutung nochmal reingekommen ist, was eine ganz lustige Implikation hatte, weil am nächsten Tag hat Bruce Schneier einen übermäßigen Lob dieser Idee gemacht. Er hat geschrieben, irgendjemand hat irgendwo behauptet, es könnte eine Attacke gegen RC4 bringen. Er weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist eine gute Speculation, also eine gute Annahme. Und wer die Kryptogemeinde kennt, weiß, dass das schon eine recht positive Einschätzung ist. Bedeutet, Schneier sieht da auch Probleme, und es ging dann auch ein bisschen weiter. Es kamen dann noch ein paar weitere Dokumente. Jacob Applebaum hat dann auf Heise nochmal draufgehauen, und nachdem es auf Heise nochmal draufgedrungen ist, hat auch das BSI das RC4 von seinen Seiten entfernt. Und offensichtlich können wir jetzt auch sagen, dass auch die Behörden empfehlen, es nicht mehr weiter zu benutzen. Es ist davon auszugehen, dass die NSA da einen Durchbruch hatte. Ich habe keine Snowden-Dokumente mehr als Spiegel. Ich will die auch gar nicht sehen. Meine sensible Seele kommt mit den Sachen, die ich ohnehin offiziell weiß, nicht klar. Also insofern habe ich da relativ wenig Interesse. Ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, dass das eine ganz gute Idee ist, darauf hinzuweisen, dass das irgendwie nicht war, dass ich weitere Informationen hatte, sondern einfach ein gutes Raten in Anführungszeichen. Das Zweite, was es unterstützt hat, ist auch eine kleine Randsache in den Snowden-Dokumenten zu Tor, war wirklich ein Meilenstein in der Angriffsszenario, dass Tor von RC4 auf AES umgestellt hat. Also das war eigentlich die zweite noch Unterstützung, und ich gehe jetzt so weit, dass RC4 also komplett deaktiviert werden sollte, was das BSI auch sagt. Das ist relativ wichtig, weil Google und andere Firmen das sehr oft als Standardverfahren verwendet haben, auch in den neuen Android-Versionen, wo es problematisch ist. Insgesamt möchte ich nochmal betonen, ich unterstelle den Leuten keinen bösen Willen. RC4 ist einfach sehr schnell und sehr sparsam. Also es kostet die Leute richtig Geld, wenn sie dann, also nicht richtig Geld, aber schon Geld, wenn sie AES dann verwenden. Ist es zwar nicht erheblich, aber sollte man auch nicht negieren. Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine Verschwörung ist, dass Google das bewusst gemacht hat. Nichtsdestotrotz sollten sie schnell wegmigrieren von RC4. Kommen wir zu der nächsten Baustelle, und das habe ich hier auch ein bisschen zurückhaltend als das große Hash-Massaker bezeichnet. MD4 ist so kaputt, dass wir das mit Bleistift und Papier knacken können. Ich glaube, der Angriffskomplexität von 2 hoch 8. MD4 war auch, Überraschung, war ein Geistesblitz von Ron Riebest, der irgendwie was völlig Neues entwickelt hat. Und Ron Riebest macht wirklich unglaublich tolle Sachen. Das Problem ist, die sind so elegant, dass sie nicht sicher sind. Also die werden in der Regel gebrochen. Also die lustigste Geschichte ist ja bekannt. Er hat gemeint, RSA hat in Scientific American einen Wettbewerb ausgesprochen, wo er gesagt hat, da brauchen sie mindestens 20.000 Jahre. Er hat sich über 19.980 Jahre verschätzt für einen Angriff gegen diese RSA-Sache. Also das schmälert in keiner Weise die Eleganz und die Großartigkeit von Ron Riebest Ideenwelt. Aber wenn man was total Elegantes macht, dann ist es vielleicht eine ganz gute Idee, dann noch einen Stahlträger, einen Uneleganten zusätzlich da einzubringen in die Sache. Nochmal, da, genau das macht Bitcoin. Bitcoin verwendet zwar SHA-2, so wollen wir noch ein paar Worte sagen, aber Bitcoin ist klug genug, das zweimal zu machen, weil alte Ingenieursweisheit, also doppelt genäht hält besser. Insofern ganz interessant, noch eine kleine Sache, damit keine Bitcoin-Panik ausbricht. Die Sicherheitsanforderungen bei den meisten Verwendungen von SHA-256 sind geringer als in Anführungszeichen in der normalen Welt. Also ist es kein unmittelbares Problem. Allerdings schauen wir uns die Sache nochmal an. Hier gibt es auch eine schöne Randnotiz von vor ein bisschen weiter. Die Analyse des Stuxnet-Wurms hat darauf hingewiesen, dass die NSE über Angriffstechniken gegen diese MD4-Familie verfügt, die zwar nicht aus der Welt sind, aber schon besser sind als das, was im Moment in unserer Hacker-Community los ist. Also insofern haben sie in dem Bereich, also neben RC4, wo ich sehr stark annehme, dass sie was haben, bei diesen Hash-Funktionen weiß ich es, weil es halt da liegt, der Code ist da. Und da haben sie gezeigt, dass sie das besser können als die Krypto-Gemeinde im Moment. Aber erlaubt mir die Boshaftigkeit, die haben es an der Stelle gemacht, wo sie das hätten gar nicht zeigen müssen. Also insofern war das keine gute Idee, da rumzuposen, weil jetzt wissen wir es, dass sie das können. Alternative ist SHA-2. SHA-2 ist noch nicht gebrochen, aber es kommt aus dem Hause NSE und ist ähnlich konstruiert wie die alte Familie MD4, MD5 und SHA-1. Also es bricht nichts, aber es ist genauso konstruiert. Jetzt könnte man sagen, ein Professor ist der Meinung, es ist keine schöne Konstruktion. Wir haben gerade den SHA-3-Wettbewerb beendet und da war es ein Requirement, dass es anders gebaut ist als diese Merkle-Darmgard-Konstruktion, die wir hier in der MD4-Familie finden. Also mit anderen Worten, dieser neue Standard sagt, wir bauen das ganz bewusst ganz anders als die SHA-2-Familie. Insofern nochmal der Hinweis, irgendjemand von Trusted Computing Group hat mir da den freundlichen Hinweis gegeben, der hat bei einem Hearing mir freundlich, aber deutlich gesagt, jetzt jammern Sie wieder über SHA-1, was machen Sie nächstes Jahr? Über SHA-2 jammern, und ich dachte, vielen Dank für den Hinweis, genau das werden wir jetzt tun. SHA-3 war ein ordentlicher Wettbewerb, es war nachvollziehbar, es war wie AES, ein Teil der Ausschreibung, dass man zeigen muss, dass keine Backdoor drin ist in dem Verfahren. Also insofern ein Verfahren, wo ich jetzt einfach sage, auch wenn es ganz, ganz neu ist, würde ich jetzt sagen, SHA-3 ist eigentlich der richtige Weg in die Zukunft. Und da wir vorsichtig sein sollten, würde ich generell empfehlen, dass wir SHA-3 mit 512 Länge verwenden, gegebenenfalls halt den Output dann abschneiden. Aber ich glaube, das ist die Sache, die ich jetzt ad hoc empfehlen werde. Wir waren gerade bei Bitcoins, das erschrecke ich nochmal ein zweites Mal. Elliptische Kurvenkryptographie wird in Bitcoin verwendet. Mit einer guten Kurve und 256 Bit, also das ist schon besser als das, was im Moment in anderen ECC-Bereichen sagt. Aber ich habe einige grundsätzliche Probleme mit elliptischen Kurven. Problem 1 ist sehr naheliegend. ECC und Quantencomputern, das klingt jetzt wirklich ein bisschen nach Alien-Technologie, aber es ist eigentlich eine Trivialität, dass der Shor-Algorithmus, der gegen alle Probleme mit dem diskreten Logarithmus-Problem anwendbar ist, natürlich auch auf elliptische Kurven anwendbar ist. Wenn wir jetzt geringere Schlüssellängen haben, brauchen wir kleine Quantencomputer. Nun, Quantencomputer ist ein bisschen Alien-Technologie, insofern hier auch nochmal der Hinweis, nach Snowden wissen wir, dass die NSE erhebliche Mittel in diese Quantencomputer steckt. Ich weiß nicht, wie schnell die sind, aber ich nehme das durchaus wahr und weise nochmal darauf hin, ECC hat kleinere Schlüssellänge, ist damit deutlich angreifbarer, falls Quantencomputer vorangehen. Der zweite Punkt ist eine schöne Hackgeschichte. Das ist wirklich eine Sache, wo ich eigentlich fassungslos bin. Es ist so trivial, dass es im Handbook of Applied Cryptography gar nicht an der richtigen Stelle steht, sondern an einer anderen Stelle. Und wir sehen hier unten, das sind nur wenige Zeilen, die auch, das kann ich auch sagen, eigentlich nur addieren, subtrahieren. Ah, da ist noch eine Multiplikation drin. Also es braucht wenig Zeilen, um einen erfolgreichen Angriff gegen diskrete Logarithmusverfahren durchzuführen, wenn wir erreichen, dass zwei unterschiedliche Nachrichten mit demselben Zufallswert unterschrieben werden. Die elliptische Kurvenkryptoverfahren, die in der Anwendung sind, basieren auf dem sogenannten diskreten Logarithmusproblem, und da finden wir relativ deutlich, dass da die Eigenschaft ist, dass wir bei jeder Unterschrift brauchen wir starken Zufall. Falls dieser Zufall sich einmal wiederholt, dann fällt uns direkt der Schlüssel in den Schoß. Also der hupst uns wirklich hinein. Hier unten sehen wir die Formel, das sind irgendwie 5 Zeilen. Ich hätte es auch ein bisschen größer dargestellt, habe ich aber nicht gemacht. Warum? Weil beim 27C3 gab es einen Konsole-Hacking-Vortrag, wo die PS3 genau damit aufgemacht worden ist. Kann man nachlesen, da wird es über ein paar Seiten gemacht. Ansonsten hier auch nochmal der Hinweis, wir reden jetzt nicht über neueste Empfindungen, wir reden über das Handbuch auf Kryptographie von 1997, das als freies PDF im Netz vorhanden ist und war eigentlich klar. Also wir brauchen bei jeder Signatur bei elliptischen Kurven starken Zufall. Und das ist natürlich für Hacker eine interessante Frage. Wir müssen nicht irgendwie einen spezial abgesicherten Chip aufmachen, wir müssen nur dem Zufallsgenerator irgendwie vorspielen, dass er irgendwie mal zweimal denselben Wert liefert. Dann geht diese Nachricht an die Sache, wir kriegen 2 Signaturen, machen diese komplizierten 5 Zeilen, die wirklich nur elementarste Neuntklassen-Mathematik enthalten und haben dann den Schlüssel, also diesen Super-GAU, den man nicht haben will. Und das ist eine Grundeigenschaft von elliptischen Kurven und anderen diskreten logarithmusbasierten Problemen, die völlig ignoriert werden. Wir brauchen einen saustarken Zufallsgenerator, den man nicht manipulieren kann. Genau das, wo wir auf den meisten Geräten eingebettete Systeme überhaupt keinen Platz haben. Nochmal, also wir gehen an den Zufallsgenerator, sagen einfach, dass er zweimal denselben Wert für unterschiedliche Sachen machen muss und dann tun uns die Schlüssel, die normalerweise militärisch gesichert werden, in den Schoß springen. Nochmal, hier im Handbuch kann man nachgucken, wer lieber die Hack-Version angucken will, kann dieses 27C3-Vortrag über PS3 brechen nochmal anschauen. Elliptische Kurven haben auch an einer anderen Stelle eine ganz tragisch-komische Situation. Der Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator, echt aufregend, also der kam 2006 oder 2007 raus und das war eine Konstruktion, da habe ich gedacht, nee, das musst du dir nicht angucken. Es war irgendwie, glaube ich, 100-mal langsamer als alle anderen Generatoren und es war so ein großes Schild auf der Rückseite, hier könnte eine Backdoor sein. Also man kann sich vorstellen, man will irgendwie einen Kleinwagen kaufen und kriegt dann einen Kleinwagen, wo eine riesige Stahltür auf der Rückseite ist, die dazu führt, dass der total langsam fährt, der ganze Wagen, und da ist ein Schlüsselloch drin und sagt, ja, aber Schlüssel haben wir nicht, also Schlüsselloch ist nur so da. Das ging wirklich wenige Tage, bis Niels Ferguson von Microsoft und noch ein weiterer Kryptograf da irgendwie auf einer Konferenz so 3 Seiten präsentiert hat und gesagt hat, das kann ja nicht wahr sein, da kann eine Backdoor drin sein. Nur mal zur Einordnung, diese Erkenntnis von diesen 2 geschätzten Kollegen, die wird in der Kryptografie nicht als publikationswürdig angesehen. Das durfte irgendwie auf so einer RAM-Session kurz erzählen, aber ein echtes Paper ist daraus nicht geworden, weil es einfach zu trivial ist und niemand so dumm sein könnte, sowas zu machen. Irgendwas, was 100-mal langsamer ist und wirklich schreien, das sind, hier könnte eine Backdoor drin sein. Also wirklich in einer Art und Weise, die mich fassungslos gemacht haben. Und es gibt 2 Skandale. Erstens, dass mit Steuermitteln die NSA sowas Blödes vorgeschlagen hat. Problem Nummer 2 ist, dass das NIST es akzeptiert hat. Und das ist dramatisch, weil das NIST war eine Organisation, die in der ganzen Informatik ein hohes Ansehen hatte. Und das ist einfach eine unglaubliche Katastrophe. Also NIST wird lange Jahre oder Jahrzehnte brauchen, um den Vertrauen, das sie in Jahrzehnten aufgebaut haben, wiederherzufinden. Und es ist schon auffällig, nachdem sie da irgendwie doch einigen Konter gekriegt haben, haben sie darauf ganz verzichtet, an SHA-3 Änderungen zu machen, sondern haben gesagt, nee, wir machen nichts, was irgendwie verdächtig aussieht. Das ist jetzt die unhöflichere Version. Also Fefe weist gerade darauf hin, dass sie es durchaus versucht haben, aber es dann durchaus etwas deutlichere Proteste gab. Sei es drum, wichtig ist, dass es jedenfalls nicht verwendet war, und dann habe ich schon wieder ein bisschen besser geschlafen, bis 20. Dezember 2013. Bei SA Security Inc. ist es in diesem Safe Toolkit und dem Protection Manager ist der als eingebaut und zwar als Default. Nach Snowden wissen wir, dass da 10 Millionen Dollar geflossen sind. Sollen Juristen jetzt beurteilen, wie das zu beurteilen ist, aber ich habe das Gefühl, dass eine Konstruktion, wo jedem, der nicht auf den Kopf gefallen ist, klar ist, das ist wohl ein Witz, es ist 100-mal langsamer und stinkt aus allen Richtungen. Die ganze Forschung sagt, es ist 100-mal langsamer und hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Backdoor drin. Dann herzugehen und 10 Millionen dafür zu nehmen, nur damit man das einbaut, also Entschuldigung, also RSA Security Inc. ist auch nicht mehr unter den besonders vertrauensvollen Firmen anzusiedeln. Also um mal Spaß beiseite zu machen, ist ein handfester Skandal. Also es bedeutet, dass irgendwie, wenn das in ihrem wirklich als Default drin ist, dass diese ganzen Tokens und so weiter von RSA einfach für die NSA komplett freigeschaltet waren und sind. Also nochmal, das sind Sachen vom 20. Dezember. Man muss hier irgendwie in den Vorträgen wirklich bis zum letzten Moment noch neue schreckliche Entwicklungen einbauen. Kommen wir zu einem auch lang beliebten Vortragsteil, nämlich Trusted Computing. Warum ist es in diesem Zusammenhang wichtig? Naja, ich habe schon mehrfach erläutert, Kryptographie ist die letzte Notwehrmöglichkeit, die wir haben. Open Source ist die Möglichkeit, wir hatten das Problem, dass dieser NSA-Zufallsgenerator in OpenSSL drin ist, wir gucken rein, wir schalten es aus. Das geht unter Umständen nicht mehr, wenn Microsoft seine Pläne durchsetzt, in alle Geräte mit Windows 8 einen TPM-Chip einzubauen, der dafür sorgt, dass nur noch Software läuft, die von Microsoft akzeptiert ist. Insbesondere im Bereich Secure Boot kann man sich das vorstellen wie eine elektronische Fußfessel. Das ist ein ganz guter Vergleich, weil die Anhänger von Trusted Computing sagen immer, regt euch nicht auf, es ist ein passives Gerät, es macht euch nichts. So eine elektronische Fußfessel ist auch ein passives Gerät, es beißt euch nicht ins Bein, aber es kann übers Netz abgefragt werden, was ihr macht, wo ihr euch rumtreibt. Genau dasselbe gibt es in der Trusted Computing Welt namens Remote Attestation. Es soll übers Netz abgefragt werden, ob da nur ordentliche Software draufläuft. Und das könnte ein Problem sein. Ron Reeves hat gesagt, wir tun praktisch eine Set-Top-Box in unseren Computer einbauen und tun damit praktisch Teile unseres Systems an jemanden vermieten, dem wir möglicherweise nicht trauen. Ja, und hier gab es dann auch hier im Dezember gleich die passende heiße Security-Meldung. So suffizient interessant ist, dass Microsoft en passant gleich 9 UEFI Secure Boot Module anderer Hersteller deaktiviert hat. Punkt. Systeme mit dem aktuell aktivierten Secure Boot können damit nicht mehr starten. Punkt. Microsoft kann von jetzt auf nachher sagen, diese ganzen lustigen Tools mit irgendwie halb unterschriebenen Bootlayer oder der irgendwas anderes holt und so weiter, können von jetzt auf nachher beendet werden von Microsoft. Und ich sage es ja nur ungern, die Begründung, die dafür gegeben wird, warum die aktiviert waren, war ein bisschen schräg. Also wir aktivieren jetzt, was übrigens überhaupt nicht benutzt wurde, also macht euch keine Sorgen. Also es kann wirklich von jetzt auf nachher bei jedem neuen Release kann Microsoft andere Sachen rausschmeißen. Also wenn wir anfangen, Systeme zu patchen, kann Microsoft einen nächsten Patch rausmachen für ein Windows 8 System und dann bootet auf einmal nichts mehr. Es ist die Frage, vertrauen wir diesen Firmen? Und Bruce Schneier ist ja auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, insofern sicher kein ganz unhöflicher Mensch, aber der hat eigentlich im Juli ganz klar gesagt, also diesen ganzen Tech-Kompanien kann man einfach nicht mehr trauen. Er hat es damals insbesondere auf Microsoft bezogen, da ging es um die Backdoor in Skype. Wir können der NSA nicht drucken, wir können dem FBI nicht drucken, wir können auch nicht ihres Leugnen glauben. Also insofern ist es keine gute Situation, wenn wir jetzt Microsoft trauen müssen und Microsoft von jetzt auf nachher entscheidet, eure anderen Konstruktionen booten jetzt einfach nicht mehr. Wenn man dieses Protokoll anguckt, damit ärgern wir uns ja auch schon seit 10 Jahren rum, ist es eigentlich auffällig, dass irgendwie die Fehler, die gemacht werden, wenn eigentlich alle gemacht worden ist. Ein prima Beispiel für Vorlesung Sicherheitsengineering. Weil was falsch gemacht werden konnte, wurde da falsch gemacht. Es sind Standardfehler in Standarddokumenten, also eine kleine Übung, wie formuliert man Standard, dass einem nicht um die Ohren fliegt, haben sie falsch gemacht. Es sind sehr ungenügende Sicherheitsparameter, es sind kryptografische Fehler. Und wie versprochen gibt es zwei Hacker-Grins-Events hier noch zu sehen. Nämlich einmal die Sicherheitsprobleme durch Integration, die im Moment in praktisch ausgelieferten Systemen zentral sind. Und noch der große Hacker-Checkport, nämlich ein Schlüsselschutzproblem beim Herstellungsprozess. Gehen wir da nochmal kurz auf die Standardsache an. In den Standard steht irgendwie drin, should use good algorithm, should not use something else. May use following. Das Problem ist, wenn in dem Standard dran steht, benutzt kein SHA-1, das ist nicht so toll. Ihr dürft es für eine Übergangszeit. Lassen wir uns mal überraten, was dann das Wirtschaftsdepartement sagt, wenn man dazu kommt und sagt, hallo, wir haben hier jetzt ein paar Millionen Chips mit einem fertigen SHA-1-Design, wir würden aber gerne bessere Krypto machen. Dann wird der Controller nur knurren, dürfen wir das alte weiterverwenden? Sie sagen, wir sollen es nicht. Dürfen wir es weiterverwenden? Ja, wir dürfen es. Das bedeutet, dass die dann in der Praxis natürlich benutzt werden. Übrigens, kleiner Running Gag, also die gesamte Sicherheit, wir diskutieren jetzt so, glaube ich, über 2 Euro Kosten pro Chip. Und diese Sachen, wo ich jetzt in den nächsten paar Minuten draufhaue, die sparen immer ein paar Cent ein. Also es ist sehr beeindruckend. Und nochmal, zum einen verwenden sie SHA-1 und zum anderen natürlich RSA 2048, was zwar jetzt nicht so schlimm ist wie 1024, aber trotzdem für langfristige und auch für mittelfristige Sicherheit nicht geeignet ist. SHA-1 habe ich auch irgendwie wieder ungute Gefühle. Das ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt wurde gewarnt und ich habe mal im Netz rumgegoogelt und bin ich über meinen eigenen Artikel gefallen. Den hätte ich jetzt hier auch nicht nochmal zitiert. Ich zitiere ihn jetzt eigentlich nur, weil 2005 ich in der Datenschleuder schon einen Rückblick gemacht habe, dass es kaputt ist. Also es war historisch schon klar, dass 2005, dass es kaputt ist, dass ich da einen launischen Rückblick in der Datenschleuder geschrieben habe, 2005. Um es ein bisschen seriöser zu formulieren, die Probleme, die da sind, sind praktisch nutzbar. Da haben eine Gruppe, wo auch Jacob Applebaum mitgearbeitet hat, auch im Kongress vor 1-2 Jahren deutlich gezeigt, dass damit die Integritätsprüfung und die Zertifikatssicherheit massiv gefährdet ist. Also wieder ein Running Gag. Aber jetzt zu den Hacker-Freispielen. Dieses TPM-Chip war normalerweise eine verlötete Smartcard. Und wir Hacker kennen das, diesen Wettlauf, der auch jetzt schon vielleicht 2 Jahrzehnte geht, dass man immer versucht, irgendwie ranzukommen an das Ding und dann kommt es noch eine weitere Schicht. Also Starbuck macht da auch einen schönen Vortrag, wo es darum geht, dass sie von hinten den Chip angreifen. Ist, glaube ich, ein sehr gutes Ding. Ganz lustig, da, wenn man in Amerika ein Paper hat, darf man nicht Backside-Angriffe schreiben, weil der Tugendfuhrrohr ist in Amerika noch schlimmer als hier. Aber trotzdem gutes Paper, aber ich habe ihn schon geärgert, als ich ihn getroffen habe mit den Worten, braucht kein Schwein, weil sie haben irgendwie millionenschwere Elektronenschubsgeräte und tun dann Mikrometer abtragen. Brauchen wir alles nicht mehr. Warum? Na, wir können ein paar Cent speichern, indem wir den Chip nicht mehr eigen aussagen, sondern integrieren. Übrigens nur am Rande bemerkt, was ich jetzt erzähle, ist keine Hacker sagen, was falsch laufen könnte, sondern Hacker erzählen, was falsch läuft gerade. Diese meisten Dinger, die im Moment draußen sind, machen genau das. Da ist SHA-1 drin, es wird integriert und naja, wenn man keinen Smartcard-Chip hat, sondern es irgendwo integriert, dann hat man keine Hardware-Sicherheit mehr. Das bedeutet, der Starbuck muss nicht von der Rückseite mit dem Elektronenschubser irgendwie was abtragen, sondern wir gehen einfach so mit kleinen Nadeln rein. Also insofern, die ganze Hardware-Sicherheit ist weg. Ich habe Verständnis dafür, die alle müssen sparen. Hier sparen sie wieder ein paar Cent. Aber wahrscheinlich ist es auch nur ein ABM-Programm für Hacker. Klar ist auch Side-Channel-Angriffe auf Stromverbrauch und Timing sind her. jetzt mal eine Quizfrage. Was wäre denn die blödste Idee, die wir machen könnten? Naja, die blödste Idee, die man machen könnte, ist, hier ist ein Chip, da läuft Krypto und wir geben der ganzen Hackergemeinde weltweit natürlich einen Direktzugang. Wie macht man das? Richtig, man integriert es in den Netzwerkchip und genau das passiert. Hallo, da ist der Kryptochip, hallo, da will jemand irgendwie messen, wie Timing ist. Naja gut, dann machen wir es halt im Netzwerkchip, da kommen Leute vorbei und können es mal nachgucken, ob es funktioniert. Harr. Nochmal, es geht um das Einsparen weniger Cent. Und das ist das, was jetzt mit Windows 8, bei Windows 8 Tablets mit Always On, ist ein TPM verpflichtet dran und das sind diese großartigen Lösungen. Naja, die ganz cleveren Leute machen das auf dem System on a Chip. Naja, man hat Shared Ressourcen, das ist genau da, wo man mit Cache Miss und anderen Sachen reingeht. Und natürlich, kleiner Running Gag, wenn das irgendwie im SOC-Chip ist, dann hat man natürlich in der Regel keinen militärisch starken Zufallsgenerator. Das bedeutet, man geht einfach rein, macht eine Nadel in den Zufallsgenerator, spielt zweimal das gleiche Ergebnis ein und wenn man elliptische Kurvenkryptographie, total toll und modern, endlich hat man was, wo man irgendwie 5 Folien braucht und nicht nur 3 Zeilen, um das zu erklären. Das bedeutet, Mathematiker sind jetzt wieder deutlich wichtiger geworden. Nee, finde ich okay. Also geht man an den Zufallsgenerator, wiederholt einen Wert und dann wupp, springt einem auf einmal der Schlüssel entgegen. Also ist wirklich eine reale Situation von Geräten, die jetzt im Moment draußen sind. Es ist ein absoluter Konsens, dass wir einen selbstständigen, eigenständigen Chips dafür brauchen. Wurde eigentlich auch zunächst versprochen, aber naja, wie gesagt, steht nicht im Standard, kann man ein paar Cent sparen, nichts wie drauf. Nochmal, es ist ziemlich wichtig, dass wir unsere eigenen Schlüssel haben. Wenn Microsoft unsere Sicherheitsarchitektur irgendwie als verdächtig ansieht, dann werden wir ausgesperrt. Wir können dann den Schlüssel nicht ersetzen. Also insofern, dieses Trusted Computing Sache ist eine Sache, wo einige Leute sagen, gern, da hast du doch vor 10 Jahren schon erzählt. Ja, stimmt, aber irgendwie die Industrie versucht es alle 10 Jahre und die warten, bis irgendwie die Hacker so eingeschlafen sind, dass sie diese Trusted Computing Vorträge seit Jahren ablehnen. Naja, aber gute Hacker haben natürlich die Möglichkeit, in ihre anderen Vorträge dann dieses Trusted Computing wieder reinzuschummeln. Seelentröster war dann überraschenderweise das Wirtschaftsministerium. Die haben ein Hearing stattfinden lassen zum Thema Trusted Computing und da gab es auch eine schöne Auseinandersetzung mit Microsoft. Microsoft hat irgendwie die Zeit verklagt, weil sie geschrieben hat, dass die Bundesregierung vor Windows 8 warnt. Das war natürlich ein bisschen problematisch, also da waren einige Leute ziemlich hektisch drauf. Ich habe natürlich auch ein Interview gegeben, wo ich sowas nicht explizit behauptet habe. Jedenfalls hat nachher das BSI dann gesagt, nein, wir warnen nicht, außer dass wir es selber nicht verwenden für Sicherheitssachen. Daraufhin waren alle zufrieden und ich konnte mir ein gewisses Grinsen über ein unüberspezifiziertes Dementi irgendwie nicht zurückhalten. Also die Punkte werden durchaus gesehen. Im Eckpunktepapier der Bundesregierung wird zum Beispiel darauf gedrängt, dass es die Möglichkeit gibt, es auszuschalten, was nicht der Fall ist. Dass es die Möglichkeit ist, dass es nicht gleich eingeschaltet ist, sondern nur durch den Benutzer angeschaltet werden kann. Das sind wirklich Forderungen, die jetzt im Eckpunktepapier der Bundesregierung drin sind und die ich eigentlich auch nur unterstützen kann. Man müsste dann zeitgemäße Kryptographie machen. Sollte datenschutzfreundliche Kryptographie da sein? Da gab es erste Schritte im Bereich Direct Anonymous Attestation, die sind teilweise halt nicht mehr in voller Schönheit da zur Verfügung. Wir brauchen eine internationale Kontrolle des Herstellungsprozesses, wir brauchen eine Offenlegung und Zertifizierung der Trusted Computing relevanten Codeteile in Windows 8 und wenn Microsoft der Meinung ist, dass er kein Linux auf den Geräten booten lassen können in Zukunft oder das abschalten, dann muss man durchaus prüfen, ob da kartellrechtliche Prüfung einer Microsoft-Entflechtung wieder mal auf die Tagesordnung gebracht werden sollte. Ja, in diesem ganzen Trusted Computing Community waren auch die NSA da drin und haben gesagt, ja, ist alles okay. Und irgendwie bei dem Hearing haben die gesagt, wir arbeiten mit der NSA, waren irgendwie Folien von Vorsnoten, wir arbeiten auch mit der NSA zusammen, das ist alles ganz toll. Haben einige Leute leider vergessen, da rauszuschmeißen. Insofern ist aber eine recht interessante Frage. Wenn Wirtschaft und Behörden mit Windows und Trusted Computing Infrastruktur aufbauen, dann ist es natürlich der Jackpot. Wir wissen, dass es massiven Druck auf Hardwarehersteller gab, Hintertüren einzubauen. Die Firmen dürften darüber nicht reden, da gibt es auch rechtliche Drohungen gegen die. Also insofern, wenn man dann nichts mehr fixen kann, ist das extrem bedrohlich. Also wenn man irgendwie, Beispiel, wir angenommen, nur angenommen, Microsoft würde diesen kaputten NSA-Zufallsgenerator verwenden und wir sagen, den möchte man nicht und ändern das, dann kann es sein, dass irgendwie Microsoft sagt, naja, jetzt hast du aber da rumgeschraubt, jetzt kommst du gar nicht mehr in unser System rein. Also nochmal, dieselbe Technologie, die verwendet werden kann, um Viren und Würmer am Ausführen zu ändern, naja, aus der Sicht von Microsoft war Linux offensichtlich sehr, sehr viele Jahre schlicht und einfach ein Schädling, der ausgesperrt werden sollte. Um mal ein bisschen eine nachdenklichere Seite anzusprechen. Es ist jetzt erhebliche Kritik an der USA sicher berechtigt. Trotzdem gibt es, denke ich, Rudimente der Hoffnung, die da sind, wenn man sich mal anguckt. Es gab einen Kongress ab. Stimmung, dass die NSA deutlich an die Kandare gelegt werden sollte, das ist nur relativ knapp gescheitert. Hochrangige Richter haben auch schon diese Praktiken für verfassungswidrig gehalten. Trotzdem ist die Rechtslage im Moment unakzeptabel, ist kafkaesk. Die Firmen dürfen nicht darüber reden, dass sie zum Beispiel von der NSA unter Druck gesetzt werden. Es gibt ein paar coole Hacker, ich glaube, da war auch mal Apple sogar relativ clever, die haben Folgendes gemacht, die haben einen sogenannten Kanarienvogel eingebaut in ihre Berichte. Die haben relativ früh haben sie reingeschrieben, hier ist die Version 0, wir haben keinen Ärger mit der NSA. Ja, wenn die nächste Version halt, sie können nicht reinschreiben, wir haben jetzt Ärger mit der NSA, aber die NSA kann nicht verhindern, dass sie irgendwie die ausdrückliche Bekenntnis, dass es kein Ärger mit der NSA ist, wenn die rausgestrichen werden können, kann zumindest nicht juristisch direkt dagegen vorgegangen werden. Also die können, wenn sie wollen. Und um nochmal weiter zu lästern, der weitere Trost zu sagen, macht euch keine Sorgen, diese ganzen Chips sind billige Chips, es geht um wenige Euro, 1-2 Euro, die werden sowieso nicht in den USA produziert, sondern in China. Versteht mich nicht falsch, ich will jetzt irgendwie nicht konstruieren, dass China den ganzen Tag nur spioniert, aber so richtig Vertrauen habe ich trotz einiger deutlicher Fortschritte in die rechtsstaatliche Vorangehensweise von China auch nicht. Also das bedeutet, wir haben ein Problem. Wir haben insbesondere ein Problem, weil diese Backdoor-Geschichte kein Hobby von Kryptografen ist. Es gibt einen eigenen Forschungsschwerpunkt in der Kryptografie. Ich habe sogar ein Paper, das All Your Key Bits Are Belong to Us, das wurde in einem NSA-Buch für Backdoors zitiert. Also insofern kann ich sagen, ich habe da schon über Kleptographie publiziert und ich hatte damals auch mit Kollegen Stefan Lux zusammen ein Verfahren entwickelt, wo man beweisbar hilflos ist. Also selbst wenn das Gerät aufgestemmt wird, weiß man nur, da ist irgendwas Komisches, aber wir wissen nicht was. So ähnlich wie der Random Generator von der NSA. Wir wissen, dass es Millionen Ertrag für genau diese Sabotage an Hardware und Software da ist. Und die einzige Lösung, die wir haben, ist lesbarer Quellcode und zwar sowohl im Bereich der Software als auch der Hardware und natürlich aufmerksame Entwickler, die da reinschauen. Also ich sage nicht, dass Open Source eine komplette Lösung ist, aber es ist notwendig, dass wir in den Code reingucken, dass da keine Schweinereien drin sind. Und es ist sehr hilfreich, wenn wir die Schweinereien selber, also oder die Sicherheitsprobleme selber lösen können. Insofern ist freie Software da wirklich die Sache, die wir anstreben sollen. Nochmal, Code, Dankeschön. Nochmal, Mathe ist gut, aber Code kann beeinflusst werden. Wir müssen reinschauen. Jetzt gibt es allerdings eine gute Nachricht. Wir brauchen möglicherweise gar keine Backdoors. Machen wir uns keine Sorgen. Warum? Das ist auch eine praktische Sache. Im Moment werden es erraten, hier gibt es wirklich ein paar Cent zu sparen, werden die kryptografischen Schlüssel nicht auf dem Chip erzeugt, sondern extern und dann übertragen. Entschuldigung, das ist ein Jackpot. Das wird auf dem Rechner gemacht und dann gibt es eine Datei, alle meine Schlüssel, und die werden dann in die Geräte reingemacht. Entschuldigung, wenn ich die habe, habe ich eine Kopie aller Schlüssel, habe ich die komplette Sache, habe ich kryptografische Allmacht oder wie hier auf dem Plakat so schön steht, all your data is belong to us now. Das ist im Moment, klingt irgendwie völlig irre, aber das ist im Moment die aktuelle Sache. Die Schlüsselgenerierung wird nicht kontrolliert. Also man kann da reinlaufen und kann sagen, jetzt gib mal die Datei her, und dann hat man komplette Schlüsselbund auf alles zugänglich. Das will man nicht haben, und hier ist auch, sagen wir mal, die Regierung gefordert, dass hier Zertifizierung und Überprüfung vorgenommen wird, die genau das verhindert. Kommen wir nochmal zu einer weiteren interessanten Sache. Ich habe, wenn ich das in der Vorlesung sage, sage ich immer mit einem leichten Grinsen, Kryptographie ist so toll, wenn Sie das beherrschen, können Sie durch das Ändern von RC4 auf AES irgendwie die Echtzeitabhörfähigkeit der NSA haushandeln. Ist total toll, Kryptografen sind tolle Menschen, Sie aber auch. Sie können einfach in Ihrem Browser ein Häkchen bei RC4 wegmachen und dann schalten Sie es auch aus. Also insofern ganz spannend, und kommen wir an der anderen Stelle, wo man mit einem Häkchen auch viel anrichten kann. Das ist die Frage, wie ist die Situation, wenn man einen normalen Server mit Standardeinstellungen macht. Und hier haben wir LavaBit als eine kleine Fußnote des ganzen Snowden-Falls, aber eine, die wir nochmal genau angucken können, was es bedeutet. Wenn wir einen Server mit den Standardaufstellungen machen kann, dann haben wir folgendes Problem. Wenn die Behörden dann an diesen Schlüssel rankommen, können sie alle Kommunikation lesen von allen Kunden der Vergangenheit und der Zukunft. Das bedeutet, die NSA hat sicher alles aufgeschrieben. Wenn wir jetzt in Amerika dann also einen Anbieter haben, dann reicht es völlig, dass irgendein böser Mensch da ist. Das kann kein netter Whistleblower sein, das kann wirklich eine fiese, kriminelle Wirtschaftskriminalität sein. Und das Gericht sagt, gibt uns mal den Schlüssel, dann ist alles auf einmal offen. Da sind alle Kunden, ist die gesamte Kommunikation aller Kunden aufgewacht. Bei LavaBit war die gesamte Kommunikation aller Kunden auf einmal weg. Und nicht alle Firmen haben den Anstand, dann alles runterzufahren. Heise hat kommentiert, dass das Todesurteil für Kryptographie ist. Und ich muss ehrlich sagen, US-Cloud-Anbieter sollten sich in der Tat wundern, dass bisher, glaube ich, nur 30% ihres Nicht-Amerika-Geschäft eingebrochen sind. Die Sache ist umso ärgerlicher, weil hier auch ein bisschen rumklicken hilfreich wird. Perfect Forward Secrecy ist eine Sache, die vielleicht man aus der Krypto-Vorlesung noch sich erinnert. Die Kurzversion ist, wenn ein Schlüssel aufgedeckt wird, sei es durch Hacker, sei es durch Angriffe, sei es durch Gerichtsverfahren, soll nicht die Kommunikation von allen Leuten in der Zukunft und der Vergangenheit getroffen sein. Es soll praktisch immer ein neuer Schlüssel generiert werden, und das ist eigentlich die Lösung, die zumindest hier die Probleme deutlich reduziert. Und auch hier kann ich darauf hinweisen, dass das BSI bei aller Lästerheit hier auch mal schnell gearbeitet hat und hat im Oktober durchaus herausgegeben, dass Perfect Forward Secrecy in allen Bundesverwaltungssachen einzuwandeln ist. Und das ist relativ wichtig, sowohl im Bereich Perfect Forward Secrecy als auch RC4 bewegen sich sowohl Microsoft als auch Twitter. Und das ist sehr gut, dass wir hier den Druck weiter aufrechterhalten. Kommen wir zu den abschließenden Empfehlungen. Das ist relativ kurz. Starke Kryptographie mit extra Sicherheitsspielraum. Wie wenn man eine Brücke baut, lieber ein bisschen mehr als nötig. Auch nicht einen tollen neuen Werkstoff, wenn man irgendwie eine Brücke hat, vielleicht einen alten Werkstoff machen, den man versteht und davon viel. Also aus diesem Grund empfehle ich generelle Verwendung von 256-Bit-Schlüssel im Falle von AES, eine Schlüssellänge größer gleich 4096 im Falle von RSA und Diffie-Hellman und eine 512-Bit-Hash-Funktion. Naja, also da ist, denke ich, mein Furor geringer als bei den anderen Punkten. Da ist SHA-3 mit 256 auch für einige Anwendungen da, aber wer ein bisschen mehr Sicherheit haben will, sollte durchaus die 512-Version machen. Nochmal, Krypto ist toll, Mathematik ist toll, großartig, unser letzter Freund. Das Problem ist, es hilft aber nichts, wenn wir keine Schlüsselkontrolle über den Anwender haben, keinen lesbaren Code, offene Hardware. Ich kann die tollsten Kryptoverfahren entwickeln, wenn irgendwie die Backdoor den Schlüssel einfach nochmal mit überträgt, bin ich aufgeschmissen. Also wir brauchen lesbare Code, besser natürlich noch freie Software, die wir selber fixen können. Ich denke, Kryptographie hilft uns aber echt nicht nur bei der direkten Abwehr weiter. Wir können viel diskutieren, es wird auch viel diskutiert, dass Angriffe gegen SSL problematisch sind und diese ganze Zertifikatstruktur auch nicht besonders Freude generiert. Nichtsdestotrotz ist es aber besser als gar nicht zu verschlüsseln. John Gilmore hat schon auch vor vielen Jahren mal das als Opportunistic Encryption gekennzeichnet, also lieber mal auf Verdacht verschlüsseln als unverschlüsselt kommunizieren. Werkzeuge wie HTTPS Everywhere von der EFF ermöglichen das, dass es automatisch umgeleitet wird. Und kryptografische Forschung hat auch noch ein paar weitere Protokolle, die eigentlich gut geeignet sind, die digitale Gesellschaft menschlicher zu gestalten. Ein Beispiel, OTA, ist eine Protokollerweiterung, wo Leute sich wirklich was gedacht haben dabei. Hier werden Feature, die man im persönlichen Gespräch zu schätzen gelernt hat, zum Beispiel, dass man zwar weiß, mit wem man sich unterhält, aber nicht jede dumme Bemerkung gleich vor Gericht zerren kann oder gleich unterschrieben auf Twitter zerren kann. Genau das, also so Eigenschaften wie Zurechenbarkeit und Schutz gegen Veröffentlichung, wurden in OTA integriert. Und ich glaube, wenn Leute sich mal überlegen, was wir sozial haben wollen, werden sie überrascht sein, dass Mathematiker sehr viele Lösungen haben. Eine meiner Lieblingsdoktorarbeiten geht es um Signaturverfahren, Gruppensignaturen, und am Ende meint er suffisant, jetzt habe ich 1,6 Millionen Verfahren, also Gruppensignatur, Gruppenüberprüfung. Ich habe also 1,6 Millionen Lösungen, ich brauche jetzt noch Probleme dafür. Also insofern wirklich der Appell, Leute, die sich mit sozialen Kommunikation und sozialen Requirements und juristischen Requirements, redet ein bisschen mehr mit den Kryptografen, die freuen sich, wenn sie einiges da einmachen. Schauen wir uns an, kryptografische Lösungen wie digitales Geld und anonyme Abstimmungsverfahren können eine Bereicherung darstellen. Digitales Geld, Bitcoin, ich sage es ja nur ungern, aber das ist schön gemacht, aber relativ einfache Kryptografie. Wenn man hier noch ein bisschen fortschrittlichere Kryptografie reinschmeißt, kann man wahrscheinlich noch viel coolere Dinge machen. Auch die Möglichkeit, so Sachen wie Liquid Feedback Eigenschaften zu machen, die man ganz gern in der Demokratie hat, also anonyme Wahlen und so weiter, wären wichtig mal zu integrieren und zu evaluieren. Ich glaube, von der Kryptoseite wurde das auch seit mindestens 2 Jahren massiv angeboten, aber die jungen Leute hatten, glaube ich, dann Unwichtigeres zu tun den ganzen Tag. Kurz, viele interessante Ideen der Kryptografie warten auf Anwendung und ich glaube, die Zeit drängt. Gestalten wir den digitalen Raum selber. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn du willst, ja, komm mal, wenn Fragen sind, können wir noch machen.
Ja, danke für den Talk. Thank you. We have about 3 minutes left, and I know there are 2 questions from the internet. Yes.
No.
I think there's a problem with the mic.
Eine Frage.
Before you are all leaving, bevor alle gehen, noch ein paar Ansagen. Nehmt bitte euren Abfall mit, die Flaschen bitte in die Kästen an den Ausgängen stellen und die Notausgänge sollen noch nicht blockiert werden. Nochmal, man kann Feedback ins Internet stellen, ins Wiki, zum Fahrplan, zu der Vorlesung, im Talk.
Dankeschön.
Ja, und nochmal dickes Danke.
Okay. Die Frage aus dem IRC war, ist in den nächsten Jahren bei kommerziellen Kryptografieprodukten mit sicheren Verfahren zu rechnen oder braucht es für sichere Kommunikation transparent entwickelt freie Software?
Kommt die Frage nochmal oder?
Ich kann sie nochmal wiederholen, ja. Ist in den nächsten Jahren bei kommerziellen Kryptografieprodukten mit sicheren Verfahren zu rechnen oder braucht es für sichere Kommunikation transparent entwickelte freie Software?
Wenn man anguckt, zum Beispiel auch PGP oder Kryptophon, war da lesbarer Source Code da? Weil nur lesbarer Source Code ermöglicht das Überprüfen auf Hintertüren. Also um es mal wirklich Informatik zu formulieren, es ist eine notwendige Bedingung, dass man in den Code reinschauen kann. Es ist nicht notwendig, dass es unter einer freien Lizenz ist. Freie Lizenz hat den Vorteil, dass wir es selber ändern können. Aber als notwendige Anforderung würde ich nur sagen, es muss lesbarer Code da sein. Und zum Beispiel PGB macht das auch schon seit langer Zeit genauso. Also ja, man braucht lesbaren Code. Ganz einfach, damit die Firmen auch keine Backdoor einbauen können, zu der sie möglicherweise gezwungen werden. Also wir helfen den Firmen damit, dass sie nicht mehr genötigt werden können, Backdoors einzubauen.
Okay.